Der Bund mit David. Stell dir vor, ein reicher Multimilliardär gibt dir ein schriftliches, notariell beglaubigtes Versprechen. Und er sagt, egal was passiert, ich werde dir und deinen Nachkommen für immer eine richtige Luxusvilla in den Schweizer Alpen schenken. Jahre vergehen, du wartest und schließlich fragst du ihn nochmal nach der Villa. Er lächelt freundlich und sagt, oh, das hast du falsch verstanden. Die Villa ist kein echtes Haus aus Stein. Sie ist ein Symbol für den inneren Frieden, den ich dir schenken werde. Das muss man also rein geistlich verstehen. Ja, wie würdest du dich fühlen? Vermutlich betrogen und getäuscht. Aber genau vor diesem Problem stehen wir, wenn wir über eine der wichtigsten Prophezeiungen der Menschheitsgeschichte nachdenken, nämlich den Bund Gottes mit König David. Gott schwor David vor etwa 2000 Jahren, dass einer seiner Nachkommen für immer auf seinem Thron in Jerusalem regieren wird. Ich lese das mal kurz aus 2. Samuel 7. Da sagt Gott zu David, so werde ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Das war 2. Samuel 7, Vers 12 und 13. Und dann sagt er weiter, ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Und interessanterweise behandelt Gott jetzt den Fall, was passieren würde, wenn dieser Nachkomme Gott nicht gehorcht. Weil das ja die Frage berührt, ob dadurch dieses Versprechen ungültig wird. Und Gott sagt Folgendes, und wenn er verkehrt handelt, so werde ich ihn züchtigen mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Aber, Vers 15, meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ. Und das Wichtige, Vers 16, und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir bestehen, sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit. Dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Also das ist der Bund, den Gott geschlossen hat mit David. Jetzt stellt sich natürlich das Problem, heute gibt es keinen König in Jerusalem. Jesus Christus, der versprochene Nachkomme, sitzt im Himmel zur Rechten Gottes. Viele Theologen sagen deshalb, das Ganze ist nur noch geistlich gemeint. Die Versammlung oder Kirche hat Israel ersetzt oder ist jetzt Israel. Der Thron ist im Himmel und ein echtes irdisches, reales Königtum auf der Erde wird es nicht geben. Aber stimmt das? Hat Gott sein Wort heimlich umgedeutet? Oder steht die eigentliche, spektakuläre Erfüllung dieser Verheißungen und dieses Bundes mit David noch aus? Wir werden in diesem Video dieser Frage ein wenig nachgehen und werden sehen, dass Argumente gebracht werden für eine rein geistliche Erfüllung, dass sie aber letztlich keinen Bestand haben, wenn man genau hinschaut. Was wurde David also genau versprochen? Wir haben das eben gelesen. Wir sehen das in 2. Samuel 7 und ich weise nochmal hin auf drei ganz wichtige Kennzeichen. Erstens, der Bund mit David war bedingungslos. Gott sagt einfach, ich gebe diesen Nachkommen, dein Thron wird feststehen. Zweitens, der Bund war geografisch konkret. Also Gott sagt, es geht um dich, David, es geht um deinen Thron, also die Herrschaft über Israel, ein reales Volk in einem realen Land und eine Herrschaft in der Stadt Jerusalem. Und drittens, der Bund ist ewig. Ja, der Gegenstand, das, was versprochen wird, ist ewig. Der Thron und das Königreich sollen für immer Bestand haben. Also bedingungslos, geografisch konkret und ewig und offensichtlich bisher nicht eingetroffen. Das gibt eben jetzt ein riesiges Problem, denn die jüdischen Könige, die nach David gekommen sind, haben vollkommen versagt. Die Babylonier haben Jerusalem zerstört und schließlich gab es diesen letzten König Jojachin und Gott sagt, nie soll einer seiner Nachkommen auf dem Thron David sitzen. War das nun das Aus? War das das Ende für den Bund mit David? Nein. Und hier sehen wir die Genialität Gottes. Der Messias Jesus musste zwar rechtlich von David abstammen, durfte aber biologisch nicht unter diesem Fluch stehen, der mit Jojakin oder Jekonia, wie er auch heißt, zu tun hat. Die Lösung? Der Jesus, so wird das klar dargelegt im Neuen Testament, hatte zwei Stammbäume. Sein Ziehvater, legaler Vater, Josef, stammte von Salomo ab, wie man das nachlesen kann in Matthäus 1. Aber, und das war wichtig, um den Anspruch zu haben auf den Thron. Aber das Neue Testament gibt auch einen Stammbaum, der sich auf seine Mutter Maria bezieht. Und Maria stammte von einem anderen Sohn Davids ab, nämlich von Nathan, wie man das nachlesen kann in Lukas 3. Und dadurch war sowohl rechtlich als auch biologisch, was die Abstammung angeht, der Weg frei, dass der Herr Jesus dieser Nachkomme Davids sein konnte, in dem der Bund mit David erfüllt wird. Aber das ist jetzt die große Frage: Warum regiert der Herr Jesus dann jetzt nicht auf der Erde? Darauf wird manchmal Folgendes gesagt. Man sagt, Jesus regiert doch jetzt schon im Himmel. Das ist die Erfüllung. Hier kommen wir zu einem Hauptargument der Kritiker. Viele Theologen sagen, Jesus ist auferstanden, was stimmt, und in den Himmel aufgefahren, was stimmt, er sitzt zur Rechten Gottes, stimmt auch. Aber sie sagen, damit ist dieser Bund erfüllt. Er regiert jetzt unsichtbar in den Herzen der Gläubigen vom Himmel aus. Und das klingt im ersten Moment erst einmal sehr gut und fromm. Aber es gibt zwei massive theologische Probleme dabei. Erstens, welcher Thron ist gemeint? Bibelleser übersehen oft ein kleines, aber entscheidendes Detail. Der Jesus sitzt im Himmel, aber eben nicht auf dem Thron Davids. In Offenbarung 3 spricht er davon, lese mal dort den Vers 21. Da sagt der Jesus als auferstandener Herr, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Siehst du den Unterschied? Der Jesus unterscheidet messerscharf zwischen zwei Thronen. Auf der einen Seite spricht er von dem Thron des Vaters, auf dem er jetzt sitzt im Himmel. Und auf der anderen Seite spricht er von seinem eigenen Thron, dem Thron Davids, auf dem er in Zukunft regieren wird. Der Thron Davids war in der gesamten Bibel nie im Himmel. Er war immer auf der Erde in Jerusalem. Zweites Problem, die Inkonsequenz der Auslegung. Wenn man einmal darüber nachdenkt, praktisch alle Prophezeiungen, die das erste Kommen des Herrn Jesus betreffen, ich kenne überhaupt keine Ausnahme, sind buchstabengetreu erfüllt worden. Der Herr Jesus wurde in einer echten Stadt geboren, Bethlehem, wie Micha das hervorgesagt hat. Er ritt auf einem echten Esel, wie Zacharja prophezeit hat. Seine Hände und seine Füße wurden wirklich durchbohrt, wie David es vorhergesagt hat im Psalm 22. Man gab ihm in seinem Durst tatsächlich Essig zu trinken, wie man das liest im Psalm 69. Und niemand würde auf die Idee kommen, diese Dinge zu vergeistlichen. Warum also sollten wir bei Prophezeiungen, die die Zukunft betreffen, die königliche Herrschaft des Herrn Jesus, plötzlich die Spielregeln ändern? Wenn das Leiden real und physisch war, warum sollte die Herrschaft dann rein symbolisch sein? Das ist ehrlich gesagt eine unfaire und eine inkonsequente Auslegung der Bibel. Und damit komme ich zu der eigentlichen Beweisführung. Wenn man mit Menschen spricht, mit Gläubigen auch, die diesen Kritikern folgen, die diese Vergeistlichung anwenden wollen, dann kann man ihnen folgende Argumente sagen. Ich nenne mal drei ganz wichtige Argumente. Das erste ist, der Charakter Gottes steht auf dem Spiel. In Jeremia 33, da sagt Gott durch den Propheten Jeremia, was dazu führen würde, dass der Bund mit David gebrochen werden könnte oder nicht mehr gelten würde. Und da sagt er eben nicht, durch die Untreue Davids oder durch die Untreue seiner Nachkommen oder dadurch, dass der Jesus Mensch wird und in den Himmel auffährt und dort herrscht. Er sagt, nein, der Bund mit David steht fest. Er sagt, es gibt ein Ereignis, Wenn das Ereignis eintritt, das würde dazu führen, dass dieser Bund nicht erfüllt wird. In Jeremia 33, Vers 20. Wenn ihr meinen Bund bezüglich des Tages und meinen Bund bezüglich der Nacht brechen könnt, sodass Tag und Nacht nicht mehr seien zu ihrer Zeit, so wird auch mein Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden, dass er keinen Sohn habe, der auf seinem Thron König sei, und auch mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Also, hier steht die Bedingung. Gott sagt, die Gültigkeit des Davidischen Bundes ist gebunden an die Naturgesetze. Solange morgens früh die Sonne aufgeht, gilt der Bund. Gibt es Tag und Nacht? Ja, dann ist Gottes Versprechen an David, ein reales irdisches Königtum einzurichten, genauso unumstößlich. Ihn einfach zu vergeistlichen, würde bedeuten, dass Gott seine Verträge im Nachhinein heimlich umschreibt. Und die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Zweitens, die Verkündigung des Engels Gabriel. Als der Engel Gabriel Maria die Geburt des Herrn Jesus ankündigte, da hat er einen wichtigen Satz gesagt. Man liest das in Lukas 1, Vers 32. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also Gott wird diesem Jesus, der jetzt geboren ist, den Thron seines Vaters David geben. Frage: Was musste eine junge jüdische Frau im ersten Jahrhundert unter dieser Aussage verstehen? Sie kannte keinen himmlischen geistlichen Thron. Sie wusste nichts von einer Kirche oder Versammlung von Christen, in deren Herzen der Herr regieren würde, sondern sie verstand darunter genau das, was die Propheten vorhergesagt hatten, nämlich die reale Wiederherstellung des Königreiches Israel auf der Erde. Wenn Gott eigentlich vorhatte, diesen Thron nur im Himmel zu etablieren, dann hätte der Engel Maria schlichtweg in die Irre geführt. Argument Nummer 3, die Erwartung der Apostel. Es geht hier um Apostelgeschichte 1, Vers 6. Dazu gibt es übrigens ein separates Video, wie auch zum Thema Thron Davids. Ich verlinke den in der Beschreibung. In Apostelgeschichte 1 stellen die Jünger dem Herrn Jesus, gerade bevor er auffährt in den Himmel, eine Frage. Und sie sagen, Vers 6, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und der Jesus sagt hier nicht, ihr versteht das ganz falsch, das buchstäbliche Reich, das wird gar nicht kommen. Stattdessen gibt es ein geistliches Reich in euren Herzen. Nein, stattdessen sagt er, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Macht gesetzt hat. Das heißt, der Herr Jesus sagt kein Wort gegen die Erwartung der Jünger, dass ein buchstäbliches Reich kommen wird. Er sagt nur, es ist nicht eure Sache, den genauen Zeitpunkt jetzt zu wissen. Fazit: Was bedeutet das für uns heute? Ist das überhaupt wichtig für uns oder ist das nur graue Theorie für Theologen? Ganz und gar nicht. Es hat eine fundamentale Auswirkung auf unser Vertrauen in Gott. Wenn Gott seine konkreten Zusagen an Israel und David einfach vergeistlicht und auf die Kirche überträgt, woher willst du dann wissen, dass er seine Versprechen an dich nicht auch irgendwann umdeutet? Wenn Gott sein Wort nicht exakt so hält, wie er es gesagt hat, dann gerät das Fundament unseres Glaubens ins Wanken. Aber weil dieser Bund bedingungslos und ewig ist und weil wir wissen, Gott ist absolut treu, bedeutet das, dass die Weltgeschichte nicht im Chaos enden wird, sondern es wird ein Tag kommen, an dem Jesus Christus physisch auf diese Erde zurückkehrt und er wird dann den Thron Davids in Jerusalem besteigen. Er wird ein echtes, weltweites Friedensreich errichten, in dem es keine Kriege, keine Ungerechtigkeit und kein Leid mehr gibt. Er wird herrschen, wie es heißt, in Frieden und in Gerechtigkeit. Das ist das, was kommen wird durch diesen Bund. Die erste Phase, also die Geburt des Herrn Jesus und seine Auferstehung, ist bereits historische Realität. Die zweite Phase, seine glorreiche und gerechte Herrschaft auf der Erde, wird genauso real eintreffen. Gottes Wort steht felsenfest. Er hält seine Versprechen bis ins kleinste Detail. Schreib mir gerne deine Kommentare oder auch Fragen dazu. Ich freue mich auf den Austausch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.